KBS 마가진.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun es auch nicht. Aber mir hätte man.
Hier ist das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin hier bei Radio X, dem Frankfurter Lokalradio. Heute haben wir eine Sendung mit ein wenig Hintergrundinformation, und zwar ein persönlicher Erfahrungsbericht aus einer Gegend, die nicht ganz so sicher, so bequem und so gut ausgestattet ist wie hier in Deutschland. Im Mai brach Hevida Devran mit zwei Freunden zu einer Reise nach Rojava auf. Rojava ist eine Region im Norden Syriens, die derzeit von Kurdinnen und Kurden als autonome Föderation verwaltet wird. Trotz der nahen Auseinandersetzungen im Bürgerkriegsland Syrien gelang es Hevida und ihren Freunden, über den Irak nach Rojava einzureisen. Sie berichtet vom Alltag in der Region, von der wirtschaftlichen Organisierung in Kooperationen und von der Entscheidungsfindung und Selbstverwaltung in Nachbarschaftsversammlungen. Ihr persönlicher Erfahrungsbericht.
In einem Kölner Büro bin ich mit Hevida Devran zum Gespräch über Rojava verabredet. Hevida ist im Mai und Juni nach Rojava gereist und mit ihr will ich über ihre Eindrücke und Erlebnisse sprechen. Rojava ist die nördliche Region in Syrien, die derzeit von kurdischen Kämpferinnen als autonome Föderation gehalten und verwaltet wird, obwohl sie völkerrechtlich nicht anerkannt ist. Und immer wieder kommt es hier ja auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen, also vor allem im Westen, in der Stadt Kobane, von der wir eben immer wieder von Kämpfen auch gegen den IS hören. In Deutschland steht Rojava vielmehr für eine geradezu, ja, ein utopisches Gesellschaftsprojekt, in dem Feminismus und basisdemokratische Selbstverwaltung gelebt werden. Ja, wir sind gespannt, was du uns von dort, von Rojava, berichten wirst. Hallo, Hevida. Hevida, warum fährt man denn freiwillig in ein Kriegsgebiet?
Also ich bin mit zwei Freunden dahin geflogen. Für uns war das nicht unbedingt ein Kriegsgebiet. Natürlich ist es ein Kriegsgebiet, aber wir haben die Reise nicht begonnen, damit wir fliegen in ein Kriegsgebiet, sondern wir fliegen in ein Gebiet, was befreit worden ist von der IS und wo eine Revolution stattfindet. Und unsere Reise war schon zu sehen, wie die Revolution stattgefunden hat und wie sie jetzt geführt wird. Und das war eine sehr, sehr aufregende Reise und sehr beeindruckend.
Ja, was das bedeutet mit der Revolution, was da passiert, darüber sprechen wir gleich nochmal intensiv. Genau. Vielleicht, weil das Thema Kurdistan immer so ein bisschen heikel ist, zu deiner Einordnung oder zu deinem Hintergrund, vielleicht kannst du dich so ein bisschen vorstellen, wo auch dein Interesse an der Region herkommt.
Ich bin Kurdin, ich bin aber in Deutschland groß geworden, also ich bin in Deutschland geboren. Meine Eltern, also wir kommen aus einer Stadt namens Dersim, was 1938 schon einem Genozid unterführt worden ist. Und
das liegt aber nicht in Syrien.
Nein, das liegt in der Türkei. 1938 ist in Dersim von der türkischen Staatsgründung damals schon wurde dort halt massakriert und viele Menschen, unter anderem auch meine Großeltern, mussten dann in die Großstädte fliehen. Und dadurch sind meine Eltern schon sehr, sehr lange hier. Also die waren schon einer der ersten Arbeiter, die nach Deutschland gekommen sind, haben ihre kurdische Kultur auch hier in Deutschland erst entdeckt. Und so bin ich damit groß geworden. Also mir war das immer klar, ich bin Kurdin. Ich habe mich immer sehr oft auch das Politische interessiert, aber nicht nur Kurdistan. Für mich sind alle linken politischen Aktionen auf der ganzen Welt sehr, sehr interessant, sei es Lateinamerika, überall, Kolumbien, überall halt. Aber Kurdistan ganz besonders. Und gerade als kurdische Frau ist nochmal was Besonderes.
Sprichst du denn eigentlich auch Kurdisch?
Nee. Also das leider überhaupt nicht oder ganz wenig. Ich gehöre zu denen, die ihre eigene Muttersprache in Kurdischkursen, in Sprachkursen lernen müssen. Also Kurs 1 habe ich schon gemacht, aber halt wirklich sehr wenig.
Also diese Reise nach Rojava ist für dich eine Reise nach deinen eigenen Wurzeln und auch eine Reise zu einer Revolution eben.
Also zu der Revolution, zu meinen eigenen Wurzeln. Ich bin schon sehr oft nach Kurdistan geflogen, aber nach Nordkurdistan. Ich war in Diyarbakir, in Mardin, Nusaybin, in unserer eigenen Stadt, auch in Dersim. Aber zu der Revolution, das war schon das erste Mal.
Und das ist dann auch der ausschlaggebende Punkt gewesen, warum du dich mit anderen dazu entschlossen hast, da hinzufahren? Oder was war so das
Ereignis? Das Ausschlaggebende war eigentlich, fast alle haben ja die Besatzung von Kobane mitbekommen, die Befreiung von Kobane, die ganzen Kämpfe. Als ich aber den Entschluss gefasst habe, dass wir dahin fliegen, war es einfach so, was können wir für Rojava da machen? Wir haben von sehr vielen Projekten mitbekommen, Hilfsprojekten, sei es für Kinder, sei es für Frauen und für die Bevölkerung. Wir wollten, also unser Ziel war es eigentlich, dort uns Projekte anzuschauen, welche Projekte gibt es, und zurück nach Deutschland zu kommen und zu schauen, was können wir denn machen? Also sei es hier, dass wir zum Beispiel so ein Radiointerview haben oder eine Veranstaltung oder dass wir Broschüren verteilen, wo man was helfen kann. Weil ich finde, der Wiederaufbau ist enorm wichtig. Gerade wenn wir in Deutschland sehen, wie viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, ist es doch schon ganz gut, wenn man denen die Möglichkeit geben kann, auch wieder zurückzugehen, wenn sie es wollen, weil nicht alle es nach Deutschland schaffen. Es sind auch unheimlich viele, die unterwegs stecken geblieben sind und auch nicht mehr zurückkommen können.
Ja, ihr seid auch an einem großen Flüchtlingslager vorbeigekommen, genau. Das ist eine der Stationen. Wie habt ihr euch vorbereitet? Wie lange war die Vorbereitung auf die Reise und wie hast du deine zwei Mitreisenden überhaupt kennengelernt und getroffen?
Dann fange ich mit meinen Mitreisenden an. Also ich hatte diese Idee habe ich dann mit einem Freund besprochen. Ich würde gerne dahin reisen und mir das mal anschauen. Hatte aber jetzt nicht direkt jemanden gefunden, der mitreisen würde. Ich kann kein Kurdisch, deswegen brauchte ich auf jeden Fall jemanden, der für die Übersetzung da ist. Und dann hat ein Freund gesagt, hör mal, ich kenne auch noch weitere Leute, die unheimlich gerne fliegen wollen, aber auch nicht alleine machen. Und so kamen wir zu dritt zusammen. Vorbereitet haben wir uns natürlich mit der politischen Lage. Wir haben uns mit einigen von der PED getroffen.
Was ist das?
PED ist die politische Partei in Rojava, also politische Flügel von der JPG.
Wie, was ist?
JPG sind die Volksverteidigungseinheiten in Rojava. Und deren politische Partei ist die PED, die hat ein Büro in Berlin. Dort haben wir uns dann auch Informationen geholt. Die haben allerdings gesagt, im Moment sieht es sehr schlecht aus, die Grenzen sind zu, die Wahrscheinlichkeit, dass wir durchkommen, liegt bei null. Dementsprechend, also unsere Reise war eigentlich im Februar schon geplant, wir hatten unsere Flüge auch gebucht. Als die von der PED, von der politischen Partei, gesagt haben, ihr habt keine Chance rüberzukommen, weil die Grenze einfach zu ist. Damals haben wir auch an der Grenze eine Genehmigung gewollt, beantragt. Die haben wir nicht bekommen. Dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, wir canceln das und wir verschieben das auf Mai, Juni. Im Mai, Juni sah die Situation auch nicht viel besser aus. Ganz im Gegenteil, da sah es noch schlimmer aus, weil im Mai, Juni war es dann halt viele Internationalisten, die in den KDP, also KDP ist Nordirak, wo Barzani das Sagen dort hat, also der Präsident von Nordirak, Masoud Barzani, viele Internationalisten leider verhaften lassen hat. Mhm. Unter anderem zum Beispiel eine Journalistin, eine jesidische Journalistin, aber auch Deutsche und Italiener, also Internationalisten. Das sah jetzt schon schlecht aus, aber wir haben gesagt, so nochmal wollen wir den Flug nicht verschieben, wenn wir nicht rüberkommen, auch über die offizielle Grenze, dann bleiben wir halt in Nordkurdistan, in Südkurdistan, in Nordirak halt, und schauen uns dort die Lage an.
Das haben wir auch gemacht. Die Route sollte erstmal in den Irak gehen,
musste auch
nach Südkurdistan, um dann nach Westkurdistan, also Rojava, zu gelangen. Mhm. Und da habt ihr dann den Flug erstmal hingebucht, ohne zu wissen, wie es weitergeht.
Genau.
Welche Route habt ihr euch vorgestellt und welche ist es dann am Ende geworden? Vielleicht, oder ist es die Route geworden, die ihr euch geplant habt?
Es ist die Route geworden, die wir uns geplant haben, vorgenommen haben, aber halt mit Umwegen. Also es gibt einen offiziellen Übergang, ist uns verweigert worden. Dann hatten wir aber noch die Möglichkeit über das Gebiet Schengal, wo wir auch sowieso hingehen wollten. Das ist Schengal ist ein Gebiet, wo die IS am Anfang in den Gebirg Schengal die Jesiden überfallen hat und verschleppt hat und umgebracht hat. Da wollten wir ja sowieso hin. Und über diesen Gebiet hat man dann die Möglichkeit, wenn man es schafft, an die, also in den Gebiet Schengal, muss man dazu sagen, da sind die kurdischen Volksverteidigungskräfte von der YPG.
Also aus Rojava.
Aus Rojava. Oder genau. Und dann gibt es dort noch die Peshmerga von Basanis.
Aus dem Irak, also
aus dem Irak, genau. Beide sind dort stationiert. Wenn man, also wenn man dort ist und die Möglichkeit hat, einen von den Rojava-Verteidigungskräften zu gelangen und die darum bittet, dass man rübergebracht wird, kann es klappen. Aber das war einfach eine Ausprobiererei. Also wir hatten nirgendwo eine Garantie, dass es klappt. Hm. Also keiner hat gesagt, mach das, es wird so funktionieren, sondern es war auf Glück. Es hätte auch ganz anders kommen können. Es hätte auch so passieren können, dass wir von den Peshmerga-Leuten inhaftiert worden wären oder dass wir überhaupt gar nicht weitergekommen wären. Aber es wäre halt das.
Also ihr seid nach Erbil geflogen. Das ist
wir sind nach Erbil geflogen.
In Irak. Und da kann man einfach so hinfliegen. Da ist doch auch...
Ja. Nein, also in Erbil kann eigentlich jeder hinfliegen. Man kriegt direkt am Flughafen für einen Monat ein Visum und kann sich dann dort aufhalten. Man muss sagen, Erbil ist auch nicht so das Gefühl, dass da jetzt unbedingt Krieg ist. Es ist eine Großstadt. Ich möchte so ein bisschen Dubai kopieren. Es ist eine Großstadt. Man sieht wenig Frauen. Aber es ist schon so Kurdistan halt. Und viele ältere Männer mit ihren Trachten. Und war schön. Ich muss ehrlich sagen, es war sehr schön. Wir haben uns auch die Möglichkeit gehabt, mit der Bevölkerung uns zu unterhalten. Natürlich ich nicht, aber die Freundin mitgeflogen ist.
Also es wird, sie sprechen kein Englisch, wo man sich...
Nicht wirklich, nein, nein.
Ja, ihr habt euch entschieden, über den Irak, eben über Erbil einzureisen, also übrigens dort, wo ja auch die Bundeswehr stationiert ist, um dort dann an ein Visum zu gelangen.
Genau.
Wie hat das geklappt?
In Erbil selber hat das nicht geklappt. Das Peshmerga-Ministerium hat uns ja gesagt, ihr müsst eine Bescheinigung vom deutschen Konsulat bekommen, dass sie für euch verantwortlich sind. Uns war natürlich klar, dass es so eine Bescheinigung gar nicht gibt. Wir haben zwar trotzdem einen Termin beantragt, aber wir wussten, sowas kriegen wir nicht. Zufälligerweise haben wir mitbekommen, dass wir auch in Duruk so einen Antrag stellen können. Somit sind wir nach Duruk gefahren.
Das liegt auch im Irak.
Das liegt auch im Irak. Das liegt dann näher an der türkischen Grenze zu Sahu. Also unser Ziel war es ja auch nach Schengal zu kommen und das liegt auch direkt an Schengal. Also so oder so wären wir nach Duruk gefahren.
Obwohl Schengal auch noch im irakischen Teil
genau,
liegt und von dort wäre dann der Übertritt nach Rojava möglich.
Genau. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann nach Duruk gefahren und haben dann dort im Asaish, also das bedeutet Polizei, in einem Polizeiministerium, haben wir dann Antrag gestellt, dass wir nach Schengal gehen möchten, um dort Familien und Jugendliche zu interviewen, um deren Situation uns anzuschauen. Und natürlich über die Situation der Peshmerga. Also das haben wir noch dazu getan, damit sie uns eher eine Genehmigung geben. Und wir mussten halt einiges einreichen und dann hat man gesagt, ihr müsst dann halt warten. In der Zwischenzeit sind wir damit wir nicht allzu lange in Duruk warten, einige Tage, weil das Wochenende noch dazwischen kam, waren das 4 oder 5 Tage, die wir warten müssen, sind wir dann nach weiter südlich runter in den Nordirak gefahren, und zwar zum Mahmur Camp, einem Flüchtlingslager. Das Mahmur Camp ist ein Flüchtlingslager, was schon ziemlich bekannt ist. Das besteht seit Anfang der 90er Jahre, die dort in Nordkurdistan, also in einem türkischen Siedlungsgebiet der Türkei, Anfang der 90er Jahre tobte der Bürgerkrieg oder der Krieg gegen die Kurden extremst, sodass Tausende von Familien flüchten mussten. Und so entstand halt dieser Flüchtlingscamp. Dieser Flüchtlingscamp an sich war nicht immer in Mahmur, sondern musste halt immer wieder umziehen. Jetzt seit ungefähr 12 Jahren ist sie ja beim Mahmoud-Camp unter der Leitung der UNHCR. Und dort sind ungefähr 14.000 Menschen. Ist eigentlich so eine Kleinstadt in dem Gebiet Mahmoud, in der Stadt Mahmoud. Sie wird selbst, sie haben einen eigenen Bürgermeister, also mit Co-Vorsitzenden, eine Bürgermeisterin, einen Bürgermeister. Die Kinder können die Schule besuchen bis zum Gymnasium. Zum Studieren müssen sie aber nach Sulaimaniyah oder nach Erbil. Sie ist komplett selbstverwaltet. Und sie haben ein Krankenhaus, Ärzte, Geschäfte. Also super interessant, sich das anzuschauen, wie so ein Flüchtlingslager dann nach Jahren dann sein kann, wenn die Leute das selber alles organisieren.
Der IS ist ja auch eine besondere Bedrohung, auch für die Flüchtlinge.
Eine sehr starke, besondere Bedrohung. Das hat man zum Beispiel letztes Jahr, haben die Menschen dort mitbekommen, dass es im August 2015 ist der IS dort eingedrungen und die Menschen haben es geschafft, besonders junge Menschen haben es geschafft, die Älteren und Kinder sofort aus diesem Flüchtlingslager rauszubekommen. Die Peschmerga haben Platz gemacht, damit die Kämpfer von den Bergen, aus Kandilbergen runterkommen und die Menschen dort beschützen. Das ist auch so geschehen, es gibt auch Videos davon, wo dann wirklich Kämpfer mit LKWs dahin kamen und innerhalb 3 Tage das auch zurückerobert haben.
Also PKK-Kämpfer, die sich dann eben um die Menschen, die aus der Türkei, aus den kurdischen Gebieten in der Türkei geflohen waren, gekümmert haben und sie verteidigt haben. Auf irakischem Gebiet.
Auf irakischem Gebiet, genau.
Komplizierte geografische Situation dazu klären.
Genau, das ist kompliziert, aber es sind natürlich ideologisch sehr viel Unterschied zwischen den KDP-Lern, Basani-Kämpfern.
Den Irakern.
Genau. Und den kurdischen Kämpfern der PKK. Das sind wirklich, sind beide Seiten sind Kurden, aber es sind ideologisch sehr große Unterschiede.
Bevor wir den Exkurs da beenden und herausfinden, wie ihr denn dann zu dem Grenzübertritt und zu der Einreise gekommen seid, wie stehen denn diese einzelnen Regionen da zueinander? Also wir haben vorhin, glaube ich, schon gesagt, Rojava heißt eigentlich der Westen oder ich glaube, das Abendland eigentlich, da wo die Sonne untergeht. Der irakische Teil ist eben Südkurdistan, wird so genannt in der Türkei, das ist Nordkurdistan. Stellen die sich schon vor, dass es da irgendwann mal ein gemeinsames Kurdistan mit all diesen Regionen geben wird oder sind die Gruppen schon sehr verschieden? Sonst lässt sich auch gar nicht verstehen, warum diese Grenze da so stark aufrechterhalten wird jetzt von der
also
Seite.
Also Kurdistan ist ja in 4 geteilt von den großen Mächten. Das fing ja nach dem Ersten Weltkrieg an, wo insbesondere Großbritannien und Frankreich das aufgeteilt haben. Also die Großmächte haben eigentlich Kurdistan und in ihre eigenen Grenzen aufgeteilt. Seitdem sind die Kurden ja auf 4 Ländern verteilt. Iran, Irak, Syrien und Türkei. Und je nachdem, in welchem Gebiet man ist, ist es unterschiedlich die Situation der Kurden. In der Türkei gibt es eine komplette Assimilierung. Seit dem bewaffneten Kampf der PKK seit 40 Jahren hat sich natürlich viel verändert, aber dieser Kampf ist auch seit 40 Jahren fast. Ne? Und es gibt unheimlich viele Opfer dafür, dass es jetzt anerkannt wird, dass es Kurden gibt und die kurdische Sprache gibt, ist viel Blut geflossen. Weil davor gab es die Kurden nicht, es gab ihre Sprache nicht, es gab einfach nur Bergmenschen, Menschen, die auf den Bergen gelebt haben. Aber es gab keine Kurden, eine komplette Assimilierung. In Syrien ging es den Kurden eigentlich auch nicht viel besser. Vor dem Krieg in Syrien, gerade im Rojava-Gebiet, hatten die Kurden noch nicht mal einen Pass. Sie waren noch nicht mal registriert. Sie gab es auch dort nicht. Im Iran sowieso, da ist ein komplettes Verbot. Im Irak ist seit Saddam Hussein, seit dem Fall von Saddam Hussein, dass die Kurden, also Basani ist ein Familienclan, dass sie eine Autonomie bekommen haben. Aber diese Autonomie haben sie sich ja nicht selber erkämpft, sondern sie ist ihnen so gegeben worden. Unter bestimmten Voraussetzungen natürlich. Und diese Voraussetzungen versucht Basani natürlich immer aufrechtzuerhalten. Und die Beziehungen zum Beispiel zur Türkei sind sehr gut. Normalerweise sollte es ja, zumindest sollte Basani sagen, so, du kannst den Kunden das und das nicht antun oder du solltest das nicht machen. Aber Basani und Türkei machen eigentlich das Gleiche. Also sagen wir, sprich jetzt Rojava, dass sogar Basani die Grenzen zu Rojava für Hilfsgüter und Lebensmittel geschlossen hat. Das ist schon sehr grausam. dafür, dass er als Kurde der eigenen Bevölkerung in Rojava das Gleiche antut, nur wegen ideologischer Differenzen, spricht für sich.
Also die Situation in Kurdistan ist sehr komplex und auch die einzelnen Teilregionen sind auch aufgrund eben dieser komplexen und schwierigen Situation da und auch der Geschichte nicht ganz grün miteinander.
Also es wird sehr viel in den Medien immer gesagt, dass die Kurden nach ihrer eigenen Staatgründung herrschen. Aber zum Beispiel auch im Nordkurdistan, also im türkischen Teil, die Kurden reden dort nicht mal vom eigenen Staat, sondern von einem demokratischen Konföderalismus. Das bedeutet ein Autonomiegebiet, wo der Staat in Ankara immer noch bleiben kann, aber es ist selbstverwaltet. Wo wir die eigenen Bürgermeister stellen, wo wir die eigenen Ämter selber benennen können. Aber das Land nicht teilen. Und das Gleiche soll ja auch in Rojava sein. Das ist ein föderales System in Rojava selber. Das kann ja nach Damaskus sein. Also deswegen ist ja auch die zu den Regimen dort die Beziehung noch da. Was ich sagen muss, das ist, wenn es sein muss, dann gründet Rojava ihre eigenen Staat dort. Aber im Moment ist es nicht vorgesehen, auch nicht im türkischen Teil. Also im türkischen Teil möchte eigentlich auch keiner Kurdistan gründen. Also zumindest die kurdische Bewegung will nicht den eigenen Staat gründen. Weil wir gesehen haben, dass immer wenn Staaten sich gründen, auch die Unterdrückung der Menschen da ist. Aus diesem Komplex haben wir gesagt, wir wollen keinen eigenen Staat, sondern wir wollen uns von der Basis her selbst demokratisch selbst verwalten können. Das ist uns wichtiger, als einen Staaten zu gründen.
Und diese Selbstverwaltung ist ja auch das, was du mit Revolution meinst und was für dich so spannend ist, nach Rojava zu kommen. Wie seid ihr da jetzt hingelangt? Ihr habt seid zu einem Visum gekommen?
Wir sind zu einem Visum gekommen. In diesem Visum stand natürlich nicht, dass wir nach Rojava gehen, sondern nur das Gebiet Schengal. Wir sind nach Schengal gekommen, wir sind aber von dem Taxifahrer aus direkt zu einem Peshmerga-Ministerium in Schengal gebracht worden, wo man uns diese Genehmigung wieder aberkannt hat und hat gesagt, wir müssen das sofort wieder verlassen. Also bis 16 Uhr hat man uns Zeit gegeben.
Weil wegen der Sicherheitslage.
Wegen der Sicherheitslage. Und auf dem Weg dahin haben wir gesagt, okay, können wir dann irgendwo uns mit Familien unterhalten, auf dem Weg zurück nach Duhok. Und Fotos machen, haben wir ja gesagt, ihr dürft. Dann sind wir in ein Taxi eingestanden, sind wieder zurückgefahren. Auf dem Weg dahin haben wir dann an mehreren Stellen, sind wir dann angehalten, haben dann Fotos gemacht.
Und du hast mir vorhin erzählt, ihr habt sogar Geschütz oder Gefecht gehört. Das war sehr...
Ja, in Schengen, also in der Nähe von dem Asaish war die Front nur 2 Kilometer entfernt. Man hat Mörsergranaten noch gehört. Komischerweise ging es uns dreien auch nicht jetzt unbedingt so, dass wir Angst bekommen haben, sondern man muss dazu sagen, aber bis nach Schengen hat man die ganze Zerstörung gesehen. Da steht nicht ein Stein auf den anderen. Das ist komplett wirklich eine Ruinenstadt. Es ist verlassen. Man sieht an einigen Gebäuden, wir durften auch rein und Fotos machen. Man sieht dann Kinderschuhe oder eine Apotheke mit den ganzen Medikamenten, Kleider von Menschen, die geflohen sind. Und man realisiert, hier war Krieg oder hier ist Krieg. Und dann ist auch, wenn man so Laute von Gefecht hört, nimmt man das als sehr normal auf, weil es passt zu diesem Bild. Es ist jetzt nicht, wie wenn ich in Köln auf der Straße rumlaufe und auf einmal von der Kalaschnikow irgendwelche Munitionsgeräusche höre. Dann wäre das was Anormales. Aber in Schengen ist es normal. Es ist Krieg. Und es ist sehr, sehr brutal gewesen. Also besonders so Kinderschuhe zu sehen oder so Stifte und... das mitzukriegen war wirklich sehr brutal. Auf dem Weg zurück haben wir dann an unterschiedlichen Stellen haben wir Fotos gemacht. An einer Stelle haben dann die Jebeshe, das waren die kurdischen Verteidigungskräfte Schengals, haben uns dann gefragt, was wir dann dort machen. Dann haben wir denen das halt erklärt, dass wir hingekommen sind. Ursprünglich wollten wir nicht nach Deutschland, aber wir dürfen es nicht, dass wir Fotos gemacht haben und so weiter. Dann wollten sie unser Material sehen, haben den Taxifahrer weggeschickt und die haben uns dann zu einem Tee eingeladen, haben unser Material sich angeguckt und haben gesagt, wenn ihr dann, ihr seid dann jetzt unter unserer Leitung und wir bringen euch dann nach Deutschland. Also da unsere Genehmigung eh dann weg war, haben wir gesagt, okay, wir hätten uns da eh nicht so wehrsetzen können. Und man hat dann,
ihr habt euch quasi festnehmen lassen.
Ja, und das war so ein bisschen eine freiwillige Festnahme von uns, ja. Wir sind dann am nächsten Tag, also auf Umwegen, wir wissen absolut nicht, wie wir da hingekommen sind. Das hat man uns natürlich auch nicht gesagt. Wir haben auch ehrlich gesagt nicht danach gefragt. Sind wir dann nach Rojava angekommen.
Was ihr da dann erleben werdet, das hören wir in einer kurzen Unterbrechung nach einer Musik. Und dann, genau, hören wir, wie es in Rojava, was ihr dort erlebt habt.
Bavo bano deste khalida zonane hora dahi bena esle berdum todmiro bavo bano deste khalida zonane hora lavo 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 lazimi Naho, 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 lazimi. Nishtiri eminene timano mero. Zerke onca venge mayena angusro. Nishtiri eminene timano mero. Zerke onca venge mayena angusra Cenge biya lafa sana sadira Nane dismedire naye partizane Cenge biya lafa sana sadira Dane dismedire naye partizane Lavo, 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 lazimi Lavo, 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 lazimi Bire kame ame onayena desmedi Bire kame ame deva deva desmedi Bire kame ame ona yena desmedi Bire kame ame ona yena desmedi Lavo 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 lazimi Lavo 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 lazimi
APS Magazin
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht, aber mir hätte man.
Wir sind zurück beim ABS-Magazin und wir unterhalten uns mit Hevida Devran über ihre Reise nach Rojava, also dem nördlichen Teil von Syrien. Das ist gleichzeitig der westliche Teil von Kurdistan, der gerade unter einer autonomen Verwaltung steht, und sie ist dorthin gereist, um zu erleben, was es dort mit der, ja, wie sie sagt, gesellschaftlichen Revolution so auf sich hat. Und das hat sie gerade schon berichtet, wie abenteuerlich die Reise dorthin war, dass man da überhaupt hergekommen ist. Ihr seid dann in Cizre angekommen.
Genau, wir sind in den Kanton Cizre in Rojava angekommen, und ein Kontakt, den ich schon, einen Freund, den ich schon von hier aus kannte, der mittlerweile dort lebt und beim Wiederaufbau mitwirkt, hat es dann in Empfang genommen und hat uns dann gefragt, wie wir uns das vorstellen. Haben wir gesagt, wie wir schon eben gesagt haben, komplette Selbstverwaltung wollten wir uns anschauen, und die Wiederaufbauprojekte. Das ist einer der wichtigen Ziele gewesen, die wir sehen wollten. Und dementsprechend haben wir dann viele Institutionen besucht, unter anderem die...
Hattet ihr die vorher schon vorbereitet und angeschrieben?
Einige oder? Hatten wir vorbereitet. Auch ein paar haben angeschrieben, aber so E-Mail-Verkehr in Kurdistan, also auch die E-Mail-Kultur gibt es da nicht wirklich. Also viele reagieren gar nicht auf E-Mails. Von einigen haben wir die Kontaktadresse nicht gefunden. Wir wussten einfach nicht, in welchem Kanton sie sind. Und auch vor Ort kannte nicht jeder jeden. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es ein kleines Dorf ist. Es ist ja schon etwas Größeres gewesen und nicht alle kannten alles. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schauen uns das an, was wir sehen können. man muss ja dazu sagen, wir haben unheimlich viel Zeit verloren durch die ganzen Genehmigungen und so weiter. Wir hatten ja nur noch 5 bis 6 Tage gehabt. Und in diesen 6 Tagen wollten wir halt so gut es geht ausnutzen, um zu sehen, was dort geschieht. Unsere erste Etappe war es dann auch, die Frauen zu besuchen. Dann, wir haben die Stiftung der Freien Frau dort besucht, das ist eine Frauenstiftung, die ganz tolle Arbeit dort leistet, sei es von Erste-Hilfe-Kurse für Frauen oder Nähkurse bis zu Schulunterricht für Frauen und Kinder und organisieren sie halt. Und sie wollen schon dafür sorgen, dass es, also es wird in jedem Stadtteil für Stadtteil wird das organisiert, also die Basis demokratische Selbstverwaltung besagt wirklich, dass es in jedem Stadtteil Menschen zusammenkommen und dort selber entscheiden, was sie benötigen. Benötigt es eine Grundschule, benötigt es einen Kindergarten, die Probleme werden ausgetragen und aber auch, wie man denen helfen kann, wie man sich selber lösen kann, die Probleme selber lösen kann. Und sie haben halt verschiedene Kindergärten aufgebaut, wo die Kinder, die Frauen ihre Kinder bringen können. Und ich habe auch extra gefragt, ob das jetzt nur für Frauen ist, die zum Beispiel arbeiten oder auch Frauen, die einfach mal ein paar Stunden Pause von ihren Kindern brauchen. Und haben gesagt, nee, es ist sehr unterschiedlich. Also eigentlich jedes Kind, was kommen möchte, wird dann auch aufgenommen. Es ist egal, ob die Eltern arbeiten oder nicht. Aber es gehört auch dazu, dass die Eltern mitarbeiten. Also die Probleme der Kinder werden besprochen und es wird dann schon zusammen. Man gibt nicht Kinder ab für ein paar Stunden und dann kommt nach Hause und kümmert sich nicht darum. Nein, es gibt 1 bis 2 Mal im Monat so Meetings, wo dann alles besprochen wird.
Vielleicht nochmal zu eurer Reise. Also ihr seid angekommen, wart ja in Obhut der Polizei, die euch ja festgenommen hatte sofort. Wie habt ihr euch dann fortbewegt, als die euch wieder freigegeben hatten? Seid ihr mit dem Taxi gefahren? Habt ihr dort irgendeine Begleitung gehabt? Ich glaube, ihr seid begleitet worden von Menschen, die extra Besucherinnen auch so ein bisschen betreuen.
Genau. Also das mit dem Festgenommen von der Polizei, das ist jetzt in Anführungs- sehr überspitzt. Mhm. Das ist einfach nur, wir haben uns geeinigt, das so zu sagen, damit, wenn wir bei der Ausreise am Flughafen, wenn irgendwas passiert wäre, hätten wir das dann offiziell so gesagt. Wir haben uns schon bis zur Grenzübergang nach Rojava gebracht und von da aus sind wir in einem anderen Taxi, also Auto eingestiegen, wo dann auch wieder Leute in Rojava was zu tun hatten, die uns dann bis Amude, in die Stadt Amude gebracht haben, wo wir dann auch unseren Kontaktpersonen dann getroffen haben, der uns dann dort abgeholt hat. Also es war zu keiner Zeit in irgendeiner bedrohlichen Situation, nachdem wir bei den Freunden waren. In Rojava selber hat unsere Begleitperson, aber den ich auch sehr schon kenne, schon darum gebeten, dass wir nicht alleine irgendwo hingehen, sondern wirklich nur mit Begleitung, weil es der IS besteht zwar in Rojava nicht mehr, aber es hat eigene Zellen noch und sind nicht komplett von Zellen befreit, also Selbstmordanschläge. Deswegen, wir sind ja in dem Moment auch in Obhut von denen gewesen, hat man uns das gebeten, das haben wir auch eingehalten, weil wir gesagt haben, wir kennen uns hier nicht aus und wenn wir uns darum beten, nicht alleine zu gehen, dann gehen wir nicht alleine. Das war auch völlig in Ordnung. Aber die sind dann auch wirklich mit uns überall gefahren, was wir machen konnten. Wie gesagt, wir waren halt bei den Frauen, haben wir uns das angeschaut. Die Frauen haben uns auch von der wirtschaftlichen Revolution der uns erklärt, dass alles in Kooperationen aufgebaut wird. Frauen haben zum Beispiel Schneidereien in Kooperationen aufgebaut, wo sie selber gemeinsam was herstellen, gemeinsam verkaufen, mit dem Erlös gemeinsam entscheiden, was damit passiert.
Ist es denn insgesamt eher eigentlich ein landwirtschaftlich geprägtes Gebiet oder gibt es da viel Industrie, irgendwie so Schneidereien? Sind das Großschneidereien?
Ja, das sind Kleinschneidereien. Also in Syrien, Rojava selber wird, also in Nordsyrien früher ist das die Kornkammer Syriens genannt worden. Was angebaut wird, wurde ganz genau vom syrischen Regime bestimmt. Und es wurde eigentlich nur Getreide angebaut. Die Menschen sind es nicht gewöhnt, irgendwas anderes in einem Garten anzubauen. Mhm. Sie kannten es nicht, es war aber auch verboten. Sie durften auch nichts anderes aufbauen. Es war schon eine komplette Planwirtschaft, also das und das wird vorgegeben, das und das wird angebaut. Etwas anderes durften sie nicht bauen. Jetzt was anderes aufzubauen, Ist natürlich schwieriger, das muss man halt also erklären. Der Boden ist fruchtbar. Es ist zwar sehr karg, aber es ist fruchtbar. Sie schaffen es schon mit den Wässerungen so zu machen, dass wir jetzt Gemüse anbauen können. Das geht aber natürlich nicht von heute auf morgen, das dauert. Das dauert seine Zeit. Aber sie machen das in Kooperation, dass sie halt eine landwirtschaftliche Kooperation sehr stark aufbauen. Die größte Kooperation Hevi ist, glaube ich, mit 1000 Personen. Es gibt aber auch von einer Freundin, was wir selber nicht mitbekommen haben, aber mitbekommen haben, dass sie zum Beispiel, wo der Krieg wirklich sehr zugespitzt war, dass sie mit den Apothekern dort, Apothekerinnen und Apothekern dort eine Kooperation gegründet haben, dass sie die Preise nicht in die Wucher geht. Ne? Das ist gerade eine Kriegssituation, dass mit den wenigen Medikamenten, die sie haben, dass das überall einheitlich ist, dass die Apotheker jetzt nicht anfangen, einfach einen Wucherpreis zu stellen, dass das dann verboten worden ist.
Ja, die Organisation in so einer Kriegssituation stellt es ja eine unheimliche Herausforderung, gerade was du sagst mit Preisen, aber auch, dass die Verteilung gewährleistet ist. Hast du das Gefühl gehabt, dass es irgendwelche Engpässe gibt an bestimmten Produkten?
Teilweise gab es natürlich Engpässe, also in vielen, ich glaube auch, die Preise von Tomaten und Gurken sind jetzt nicht so günstig. Das Einzige, was wirklich sehr, sehr günstig ist, ist Brot. Brot ist extrem günstig, aber zum Beispiel beim Zucker. Man muss dazu sagen, dass in Südkurdistan, also im KDB und im Irak, Kurdistan, unheimlich viel Zucker verbraucht wird. Also wenn man dort Tee trinkt, ist ein halbes Glas voll mit Zucker. Das kannten wir nicht, aus Türkei, Kurdistan kennen wir das nicht. Auch in Rojava trinken die mit extrem viel Zucker. Und deswegen ist der Zucker sehr, sehr wichtig. Also wenn der Zucker knapp wird, ist das schon so eine brenzlige Situation. Aber man darf das nicht vergessen, es ist eine Kriegssituation. Nirgendwo im Krieg ist es so, dass es von allem einen Überfluss gibt, auch wenn dann neu was aufgebaut wird. Und man darf nicht vergessen, dass es voll das Gebiet in Rojava auch nicht sehr vermögende Gegend war. Also viele Menschen haben in Armut gelebt dort. Es ging denen auch nicht damals besser als heute, wirtschaftlich gesehen. Eine mittlere Schicht gibt es dort nicht sehr viel oder gab es nicht viel. Wir haben dann mit dem Freund Miras von der Handels- und Industriekammer die Gelegenheit gehabt, zu sprechen. Und wir haben ihr System erklärt, versucht zu erklären, dass sie das versuchen, überall in Kooperationsform, alles was aufgebaut wird, in Kooperation aufgebaut wird. Dass das aber natürlich nicht so einfach ist. Es hat Schwierigkeiten, den Menschen das zu erklären, was der Vorteil einer Kooperation ist, als ein Einzelhändler. Und das darf Zeit, und sie sagt auch ganz ehrlich, wir machen auch teilweise Fehler, aber wenn wir merken, es geht in die falsche Richtung, dann müssen wir das wieder verbessern. Weil dieser demokratische Konfederalismus mit dieser Basisdemokratie ist ja nur ein Rahmen. Das zu füllen, zeigt die Praxis. Und die Menschen in Rojava füllen das gerade mit der Praxis, dass das von heute auf morgen nicht alles perfekt funktioniert, ist ziemlich normal. Da muss man auch ein bisschen Zeit geben. Aber es funktioniert. Also in den Kantonen Düsseldorf, dafür, dass es einen dass es dort Krieg herrscht, bekommt man eigentlich alles. Natürlich auch zu manchen teuren Preisen, aber zumindest hat man alles. Also der Markt läuft dort. Also ich habe sogar Zucker mitgebracht. Ein Freund von mir wollte unbedingt den Zucker aus Rojava sehen. Ich habe eine kleine Tüte Zucker mitgebracht zum Beweis, es gibt Zucker da.
Und das läuft wirtschaftlich eben über die Kooperativen, politisch über die
PEDs.
Sitzungen oder also da gibt es dann so Treffen, genau. Wie funktioniert das? Die sind lokal, trifft man sich da wöchentlich, ist das mehrfach die Woche?
Das ist unterschiedlich, von Stadtviertel zu Stadtviertel ist das natürlich unterschiedlich. Ich glaube, in irgendeiner Satzung ist das bestimmt vereinbart, also uns hat man das ein bisschen unterschiedlich gesagt, aber jeder Stadtteil, wichtig ist zu wissen, dass in jeder Stadt dann in der Basis, dass die Menschen dort selber entscheiden, was gemacht wird, was sie wollen, wie es funktioniert. Gleichzeitig ist es auch wichtig zu wissen, dass jede Stadtteil sich selber verteidigen muss. Mhm. Eigentlich lernt jeder Haushalt, jede Person, Frauen und Männer, sich zu verteidigen. Sei es eine Waffe bedienen zu können. Weil wir gesehen haben, aus Vergangenheit ist es wichtig, sich selbst verteidigen zu können.
Und da gibt es auch eine Art Wehrpflicht, wenn man das sagen kann, für diese Selbstverteidigungsstrukturen.
Für die Selbstverteidigungsstrukturen, ja, aber das heißt nicht, dass jeder bei der PED an der Front kämpfen muss. Es geht hier wirklich um sich zu verteidigen im Notfall.
Okay, aber diese Strukturen in den Stadtvierteln, wo dann diese Versammlungen stattfinden, gibt es dann für die große Stadt nochmal eine Versammlung, wo Delegierte hingeschickt werden und dann für die ganze
Region? Ganz genau, bis zur Spitze. Also Basis, aus der Basis werden dann zwei Personen an die nächsthöhere Instanz geschickt und diese Basis, dort nächste Delegierten, die treffen sich und dann wird es nochmal an die Basis geschickt. Aber es wird immer das weitergeleitet, was die
Unten entschieden
wird. Also es darf auch nicht anders entschieden werden. Und es ist sehr transparent. Also die Protokolle werden natürlich immer wieder an die Basis weitergegeben. Und jeder kann also auch Widerspruch sagen. Also sie können auch widersprechen.
Und da würde man, oder vielleicht werden einige Menschen dagegen einwenden, das dauert ja ewig und dann muss man ja immer alles wieder zurückgeben und dann wird da wieder alles diskutiert und dann kommt man zu keinem Ergebnis. Ist das so die Erfahrung auch aus Rojava, aus dem Kanton Chișinău? Habt ihr da das Gefühl gehabt, da gibt es einen unheimlichen Stau an Entscheidungen?
Nee, eigentlich nicht, ganz im Gegenteil. Es geht eigentlich ziemlich schnell. Also ich meine, natürlich ist es ja auch, dass man dann weiß, zum Beispiel wenn wir hier alle 4 Jahre unsere Wahlen haben, dann haben wir einige Wahlversprechen, wir geben unsere Stimmen ab, können aber danach kaum noch weiter entscheiden. Also mit meiner Stimme geschieht hier irgendwas. Vielleicht das Einzige, was ich in der Basis machen kann, ist sind beim Bürgermeisterin oder bei der, beim Bürgermeister. Aber mehr ja nicht. Dort habe ich aber immer noch die Möglichkeit, eine Beschwerde einzulegen bei dem Nächsthöchsten oder bei den Delegierten. Warum hast du das so gemacht? Es ist keine so starke Bürokratie, wie wir uns das hier von hier aus vorstellen dürfen. Also wenn wir Rojava betrachten, wird man das auch nicht mit unseren europäischen Denkstrukturen, was wir ja auch automatisch machen, vermischen. Es geht auch schneller. Also diese Bürokratie ist nicht so stark.
Also es funktioniert, das ist ja schon mal gut zu hören. Welche Rolle spielt denn da Abdullah Öcalan und dieser demokratische Föderalismus, den er theoretisch entworfen hat dafür? Also ist das tatsächlich der Versuch, das in die Praxis umzusetzen oder ist das nochmal unterschiedlich?
Nee, es ist 1:1 der Versuch, das umzusetzen. Eine sehr, sehr starke Rolle spielt es dort, also eine wirklich sehr starke Rolle. Und es ist 1:1 eigentlich der Umsetzungsrahmen dort. Aber ich habe natürlich Bücher, also den demokratischen Föderalismus dazu viel gelesen, kannte das auch vorher. Aber nur im Theoretischen. Öcalan hat auch diesen Rahmen vorgegeben oder vorgeschlagen, was angenommen worden ist. Aber den zu füllen, ist in der Praxis ist eine Sache, was die Praxis ausfüllt. Und das machen die Menschen vor Ort. Und das ist das Spannende zu sehen, wie man denn so einen Rahmen ausfüllen kann, als Alternative gegen ein System, was man vorher nicht gibt. Ich gehörte zu denen, die damals, als ich das erste Mal demokratisch Konföderalismus gehört habe und das System gehört haben, widersprochen habe und gesagt habe, das kann nicht funktionieren, das geht doch nicht, wenn ich doch drumherum andere Länder habe. Wie wird denn der Export, Import und so weiter gehen? Aber ich habe gesehen, auch wenn ich das im Mini-Format gesehen habe, es funktioniert. Und dass es eben teilweise den Menschen dort vor Ort besser geht. Weil wenn man sich Rojava betrachtet, ist es sehr wichtig zu wissen, dass die Flüchtlinge, aus Rojava kommen zwar viele Menschen, flüchten nach Deutschland oder nach Europa, aber gleichzeitig nimmt Rojava auch viele Menschen auf. Ein Drittel von den Menschen in Rojava sind eigentlich Flüchtlinge aus Mosul, aus Raqqa und anderweitige Stellen, die dahin geflohen sind, weil für die ist dann Rojava wiederum sehr sicherer als der Ort, wo sie vorher waren.
Also es ist ein großer Versuch, Utopie zu leben und wirklich mal praktisch zu füllen und zu versuchen,
also eigentlich ein Lebenskonzept zu eigentlich ist keine Utopie mehr. Also es wird dort real gelebt. Und das, mit was ihren Schwierigkeiten natürlich. Ne? Man muss, also was für mich sehr, sehr wichtig ist, dass man immer betrachtet hat, dass die Grenzen komplett zu sind zu den anderen Nachbarländern. Also Türkei und KDB hat auch seit über einem Jahr die Grenze zugemacht. Trotzdem funktioniert die Infrastruktur oder trotzdem funktionieren die Schulen und so weiter, alles. Obwohl die Grenzen zu sind. In einem anderen Land würde das vielleicht unter anderem voraus, dann hätten die vielleicht keine Alternative erschaffen. wäre das nicht so funktioniert.
Sehr schwierige Bedingungen, unter denen das
genau, es passiert. Genau, aber es funktioniert.
Und es fasziniert ja immer wieder auch Leute aus Europa oder ja, aus dem Westen oder aus der Linken oder einfach Menschen, die so ein bisschen nach was anderem suchen, jetzt gerade auch in Zeiten der sogenannten Krisen. Hast du was mitbekommen von Leuten, die aus Europa dahin reisen, um vielleicht zu lernen, wie das funktioniert ja, dort in Rojava?
Also es sind auch ausländische Kämpfer dort, aber von denen haben wir nicht viel mitbekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt auch nicht dahin gereist, um Kämpfer zu besuchen oder zu sehen, sondern wir wollten wirklich die Strukturen dort kennenlernen. Dementsprechend haben wir die Internationalisten kennengelernt. Das sind junge Menschen, die dort leben, um das System zu erlernen, mit aufzubauen und eventuell, wenn sie zurück nach Deutschland kommen oder in den unterschiedlichen Ländern, woher sie kommen, dort den demokratischen Konföderalismus auch anwenden zu können. Es waren halt junge Menschen aus Spanien, Italien, Deutschland, Amerika, die dann halt auch gemeinsam gelebt haben, dort gemeinsam leben und wirklich das System mit aufbauen. Und die gehen wirklich von Straße zu Straße, kennen fast jede Mutter oder jeden Jugendlichen kennen die dort. Die unterhalten sich und die erlernen das wirklich, wie dieser Aufbau ist.
Und die arbeiten dann in einer dieser Kooperativen mit?
Die arbeiten eigentlich, nennen sich die Internationalisten und sie wollen eigentlich eine Akademie dort gründen. Die arbeiten in ihren eigenen Stadtvierteln zusammen mit der Basis, also einem Basisaufbau. Und jetzt, als wir dort waren, hatten die begonnen, damit ein ökologisches Dorf aufzubauen. Die wollen das komplett selber organisieren, in einem Dorf mit allem drum und dran. Die landwirtschaftlich waren sie gerade dran. Wir konnten es aber leider nicht sehen, wir hatten keine Gelegenheit mehr dazu. Aber ich hoffe vielleicht beim nächsten Mal, dass man dann halt auch mal so die Ernte sieht, was sie dann dort angebaut haben. Aber es sind aus vielen verschiedenen Ländern Menschen dort unterwegs. Mhm. Und sie haben auch gesagt, wenn Menschen interessiert sind, können sie natürlich gerne kommen. Aber dass sie dann nicht jetzt für 2 Wochen, 3 Wochen, sondern mindestens ein halbes Jahr, ein bisschen ein Jahr, weil das dauert, bis man das alles gelernt hat. Man lernt auch die Sprache erst. Und unter einem halben Jahr lohnt sich das nicht.
Mhm. Vielleicht nochmal zu den feministischen Initiativen. Du hast vorhin erzählt von diesen Strukturen zur Kinderbetreuung vor allem. Aber dabei hört das ja eigentlich nicht auf, sondern soweit ich weiß, wird ja wirklich Feminismus dort in alle Bereiche getragen. Es gibt, glaube ich, auch eigene Frauenversammlung. Kannst du da nochmal was zu sagen, was du davon mitbekommen hast?
Von der Frauenversammlung separat habe ich nichts mitbekommen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil die Frauen organisieren sich in allen Strukturen sowieso separat. Also in jeglichen Strukturen. Es gibt immer die Frauen, die das nochmal, ob das jetzt Kämpferinnen sind, ob das bei verschiedenen Organisationen sind, dass die Frauen immer ihre eigene Versammlung nochmal haben und eigene Entscheidungsträger auch haben. Das ist bei den kurdischen Kämpferinnen auch in den Bergen so, auch bei der JPG so, also überall. Die Entscheidungen, die Frauen separat autonom für sich entscheiden, da dürfen die anderen, also die Gemischte, sich auch nicht einmischen. Also es ist schon autonom entschieden, das ist deren Entscheidung und sie müssen auch eingehalten werden. Darauf liegen sie unheimlich viel Wert. Das haben wir schon sehr, sehr stark mitbekommen. Also dass die Präsenz der Frau zum Beispiel in Rojava ist ganz was anderes als in Südkurdistan, was wir gesehen haben. In Südkurdistan haben wir teilweise kaum Frauen auf der Straße gesehen. In Erbil, Turk, Sacho kann ich an einer Hand zählen, wie viele Frauen wir gesehen haben. In Süleymane ein bisschen besser, aber in Rojava sind wieder die Frauen auf der Straße, im richtigen Leben dabei. Und überall gibt es immer einen Co-Vorsitzende. Es ist überall, jedes Amt ist mit einer Frau ein Mann besetzt. Anders geht das gar nicht. Bei den Frauen, da zum Beispiel haben wir eine assyrische Frau kennengelernt in der Stadt Heseke, die halt Friseusin ist und Kosmetikerin ist, die aber gleichzeitig auch in der Handelskammer als Co-Vorsitzende ist. Und die ganz stolz auch sagte, so, ich habe es auch gelernt, mich selbst verteidigen. Ich weiß, wie man die Waffe bedient. Ich habe es gelernt. Ihr Sohn war bei der syrischen Selbstverteidigungspolizei beschäftigt, also dort stationiert. Und für sie war es ein Selbstverständnis. Sie meinte, ich als Syrerin, klar, ich habe immer mit dem Kunden zusammengelebt, aber es ist auch meine eigene Identität und ich muss sie schützen. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig. Ich als Frau sitze heute vor euch. Und das hätte mir vielleicht vor 10 Jahren keiner geglaubt, dass ich sowas machen kann, so ein Amt besetzen kann. Und ich arbeite, ich ernähre meine Familie und ich lebe meine eigene Identität als Asylerin. Das zeigt ja auch einen Stolz dieser Frauen. Also das sind sehr, sehr stolze Frauen.
Was hoffen die Menschen in Rojava, wo sie in 10 Jahren stehen? Friede natürlich und
Frieden. Frieden, Normalität, dass sie halt zusammenleben können. Also gerade im Kanton Dize oder im Kamischlo ist es ja auch sehr gemischt. Ne? Also es sind, dort leben ja nicht nur Kurden. Es leben Araber, Kurden, Assyrer, leben alle zusammen. Und es muss dafür gesorgt werden, dass es so gleichberechtigt ist, dass nicht in Zukunft Unterschiede da bestehen und es ist dann zu Konflikten kommt.
Ich merke, du bist ganz begeistert von deiner Reise. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Wie gehst du jetzt damit um, wieder hier zu sein? Was hast du gelernt? Wie hat dich das verändert? Bist du nur begeistert oder bist du auch in einer Hinsicht enttäuscht?
Ich bin enttäuscht, wieder zurückgekommen zu sein, ja. Das ist klar, wieder sich hier anzupassen ist natürlich schwer. Unser Ziel war es ja, bei dem Wiederaufbau oder den Wiederaufbau uns anzuschauen und davon uns zu berichten, über den Wiederaufbau zu berichten. Unter anderem würde ich gerne ein Message von einer Freundin weitergeben, die in Kobane ein Waisenhaus aufbauen. Ein Waisenhaus nicht in dem klassischen Sinne, was wir hier kennen, sondern schon ein bisschen anderes Waisenhaus, also es ist schon so eine Begegnungsstelle, wo alle Kinder zur Schule gehen können. Aber es gibt 989 Kinder in Kobane im Moment, was als Waisen und Halbwaisen sind. Und dass dieses Projekt unterstützt wird, das ist einer der wichtigsten. Dafür möchte ich schon, so gut es geht, hier Öffentlichkeitsarbeit machen, leisten. Ansonsten hat mich die Reise natürlich sehr viel geprägt, dass ich Menschen kennenlernen durfte, die für die Freiheit anderer Menschen, nicht nur ihrer Freiheit, sondern auch anderer Menschen, ihr Leben lassen würden. Und das ohne Probleme. Also, wie wir zurückgekommen sind, war natürlich noch schwieriger, als wir reingekommen sind. Aber sie haben uns beschützt, uns drei beschützt. Wir sind nicht verwandt oder sonst irgendwas, aber sie haben uns einfach stundenlang beschützt und dass uns nichts passiert ist, dass wir heil wieder zurückgekommen sind, haben wir denen zu verdanken. Und so eine Freundschaft, so eine Solidarität, die vermisst man hier natürlich sehr, sehr stark. Das ist eigentlich das Schwierigste, als ich wieder zurückkam, wieder hier an die normale Leben anzupassen oder dass man dann halt auf einmal Situationen hat, wo man dann an Restaurants weitergeht, obwohl in Rojava gibt es genug Restaurants, also das normale Leben gibt es dort und es funktioniert. Aber man sieht auch, wie wenig das Leben funktionieren kann und wie glücklich man und zufrieden man sein kann. Ich brauche gar nicht so viel, das habe ich am meisten gelernt.
Könntest du dir vorstellen, dass diese basisdemokratischen Strukturen auch hier in Deutschland funktionieren oder sind die Städte zu groß, ist das Leben hier zu komplex, als dass man hier so einzelne Versammlungen in den Stadtvierteln einführen könnte, wo man sich dann wirklich auch austauscht und diskutieren kann.
Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich finde, wenn Menschen es machen möchten, wenn Menschen davon überzeugt sind, dann schaffen sie es. Es gibt ja, warum soll es nicht funktionieren? Es können ja Stadtteile miteinander basisdemokratisch hier arbeiten. Es muss nur den Menschen klar sein, dass sie es benötigen. Genauso wie wir dieses System haben, das ist ja auch von nichts erschaffen. Es war eine Überzeugung, Menschen haben es gemacht, können wir auch andere Systeme aufbauen.
Ja, und mit diesen hoffnungsvollen Worten und diesen vielen Eindrücken und Erlebnissen, die du uns aus Rojava geschildert hast, Herr Wieder-Devran, danke ich für dieses Interview und und verabschiede dich. Und genau, vielleicht machen wir nochmal nach der nächsten Reise ein weiteres Gespräch und sehen, wie es dort weitergegangen ist in Rojava. Vielen Dank.
Das war das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Lokalradio. Die heutige Sendung könnt ihr nachhören auf unserer Webseite absmagazin.de. Dort könnt ihr auch alle älteren Sendungen nachhören. Als Podcast könnt ihr auch ein RSS-Feed abonnieren und bekommt so automatisch die aktuellste Sendung immer auf euer Gerät geladen. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns wieder nächste Woche Mittwoch 16 Uhr bei Radio X.
ABS-Magazin.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht, aber wir wette mal.
Karl. Karl, wach auf, ich höre da was. Hör doch, da ist was. Ich hör's genau.
Ach, da ist nix. Schlaf weiter, Marie.
Also jetzt hörst du's auch?
Ich weiß nicht.
Hör genau hin. Da.
Also, wenn ich genau hinhör, dann beim ABS-Magazin auf Radio X.
Was sagst du?
Ach, immer mittwochs um 4. Aber nachmittags.
ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales. Mittwochs, 16 Uhr auf Radio X. Wir machen, was wir wollen.